Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
So, es ist zwar morgens, aber es ist draußen brüllend heiß und damit trotzdem die Optik hier in diesem Podcast-Studio einigermaßen gut ist, habe ich mich tatsächlich jetzt schon während dem Vorgespräch zweimal umgezogen, weil Michael natürlich hier aufgelaufen ist mit Hemd, aber ohne Krawatte. Heute sitzt bei mir Michael Hoppe, Handwerksmeister für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Ich freue mich, dass du da bist. Hi.
Ja, hallo Katrin, freut mich, dass ich da sein darf auf jeden Fall. Ich schwitze auch unter meinem Hemd, also sonst nicht.
Was wir nicht alles tun für diesen Podcast, voll cool. Ja, schön, dass du da bist und für all die, die jetzt zuhören, ist tatsächlich so. Also ich kam hier eben mit einem sehr luftigen Top und dachte, ich sehe so nackig aus, weil der Rest halt unter dem Schreibtisch verschwindet. So haben wir jetzt hier gerade tatsächlich, ich habe immer, geht das und so haben wir es dann gemacht. Okay, na fest kommt ab, Michael. Woher kennst du diesen Spruch? Hast du eine persönliche Anekdote dazu?
Ja, mit der klassischen Handwerksausbildung kriegst du den Spruch natürlich mit, nach fest kommt ab. Persönliche Anekdote habe ich nicht, aber was mir da immer durch den Kopf geht, ist ja das Bild hier, Meister Röhrig, ganz klassisch, ich würde es lassen, das reißt ab. Und das ist tatsächlich immer das Bild, immer die Szene aus dem Film, die mir da durch den Kopf geht, wenn nach
wer
fest kommt
Meister
abkommt.
Meister Röhrig? Ich muss mich outen.
Werner Beinhardt, das
Werner.
Ist Chef von
das
Werner.
Das ist ein Männerfilm, Hammer.
Nein, das ist also ein klassischer Bestandteil einer SHK-Ausbildung gewesen, okay. Damals bei uns in den 90ern. Wir haben den mehrfach, der stand, glaube ich, im Lehrplan, ja.
Ist nicht dein Ernst.
Wir haben den mehrfach in der Berufsschule gesehen, ja.
Okay, ja gut. Und wenn das so im Lehrplan drinsteht, wo war es in deinem Berufsleben einmal zu fest und was ist dann passiert?
Oh, mein Berufsleben, das ist ja schon, ja, da gehen wir gleich tief. Ich habe schon mehrfach gehabt, dass es mal zu fest war, sagen wir mal so. Also so mein, ich glaube, so ein einschneidender Punkt war, dass es mich mal wirklich, ich war damals als angestellter Produktmanager bei einem großen deutschen Hersteller, habe da wirklich gearbeitet wie ein Selbstständiger und irgendwann hat es mich aus dem Rennen genommen. Also ich wirklich dann mit Vorhofflimmern im Krankenhaus gelandet bin und da war es mir mal zu fest. Ja. Das musste ich da lernen, ja, dass es auch mal zu fest geht und das habe ich da auf die harte Tour gelernt. Ja. Und dann daraufhin habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht.
Ach guck, was kannst komisch. Du jetzt sagen, was zu fest war und was dann wiederum du dir durch die Selbstständigkeit gelöst hast?
Also ich glaube, das sind mehrere Sachen. Also ich bin in der vierten Generation im Handwerk aufgewachsen. Mein Großvater, mein Urgroßvater waren Klempner und Installateure. Und mich hat es irgendwann immer rausgezogen. Ich habe immer gesagt, ich will mal raus, ich will mal was anderes sehen. Irgendwie hat mir mal Vertrieb Spaß gemacht. Ich bin in den Vertrieb gegangen, im Vertrieb hat sich das entwickelt. Ich habe gesagt, hey, Produktmanagement wäre das, was mich interessieren würde. Bin dann, habe auch einen richtig tollen Job mit einer wirklich auch tollen Firma. Aber du bist halt, es ist ja dein Anspruch. Es ist ja das, was in deinem Kopf vorgeht und das, was dich antreibt und was du vielleicht auch von daheim mitgekriegt hast. Und gerade im Handwerk hast du natürlich auch diesen Perfektionismus, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der dich dann ja auch irgendwie ja treibt und dich beschäftigt. Und egal, welchen Job du machst, du versuchst, den perfekt zu machen, immer. Ja, und das ist so, glaube ich, und da gehst du in so einer Konzernwelt, kämpfst du dann irgendwann gegen Windmühlen, weil ich habe dann gemerkt, wenn ich 6:30 oder wenn ich 7:30 nach Hause gehe, bin ich trotzdem schon der Letzte, ich muss gar nicht 7:30 heimgehen. Ja. Mhm. Und das waren so Sachen, wo ich jetzt schon, die ich dann auch später nochmal gemerkt habe als Selbstständiger, weil du kommst ganz schnell in dieses Hamsterrad wieder rein und arbeitest mehr und denkst, mit mehr Arbeiten geht mehr, aber es ist manchmal tatsächlich auch mal so diesen Gang rausnehmen, den Schritt zurück machen Und ja, das muss man sich, wenn man sich selbstständig macht, auch erstmal wieder erarbeiten. Aber es ist tatsächlich das, wo ich sage, das ist auch immer wieder für mich wichtig. Wie so ein Tag heute, dass ich morgens einfach nicht ins Büro fahre, sondern das auch mal von zu Hause aus machen kann. Und morgens einfach mir um 8:30 normalerweise die Zeit nehmen, mal einen Kaffee trinken zu gehen in der Stadt und nicht im Büro morgens mal einen Kaffee zu trinken. Ja, und das ist so, das ist, glaube ich, also ein bisschen das Learning daraus. Das genieße ich auch. Das ist auch das Gute am Selbstständigen und am Unternehmersein. Aber es ist halt, glaube ich, so ein bisschen dieser Anspruch, der kommt am Ende von dir selber.
Mhm. Wie viele Leute hast du beschäftigt?
Wir sind jetzt 13 Leute. Mhm. Ich muss die mal kurz durchzählen. Also wir sind relativ schnell gewachsen. Dann sind wieder, klar, wie das immer so ist, dann gehen wieder mal ein paar, dann kommen wieder welche dazu. Aber wir sind 13 Leute im Moment. Ja.
Okay, das heißt also, wenn du dir aber so einen Mittwoch rausnehmen kannst, heute ist Mittwoch bei der Aufnahme, und entweder sagst, ich nehme von zu Hause auf, ich trinke zu Hause meinen Kaffee oder ich trinke in der Stadt einen Kaffee. Ich liebe diese Stimmung morgens in der Stadt, dieses Umtriebige und zugleich dann da zu sitzen und die Leute dabei zu beobachten, während um dich herum, das ist ja wie so eine Atmosphäre, auch die haben sich ja die Zeit genommen, sich dorthin zu setzen. Es sind so zwei Welten und beide Welten gucken sich so an. Weißt du, was ich meine mit dem Gefühl?
Ja. Ja, ich liebe das. Das ist genau das, ich habe auch so ein Café, es gibt, glaube ich, nur eins in Ravensburg, was um 8.30 Uhr auf hat, ich weiß es nicht, aber.
Die meisten machen so spät erst auf.
Genau, die meisten gehen halt so um 9 Uhr und das ist dann schon, da habe ich schon, Hummeln im Hintern. Ja. Und da reißt es mich weg. Um 9 ist für mich zu spät, da muss ich los, muss ich was drehen. Aber so dieses Morgens, so alle sind auf dem Weg zur Arbeit, alle ist so am Aufwachen gerade, ne? Die Sonne kommt raus, ja. Im besten Fall. Aber ich finde es aber auch unter einem anderen Aspekt immer wichtig, weil ich netzwerk da natürlich. Ich treffe da Leute. Ich treffe da, keine Ahnung, Immobilienmakler. Ich treffe da morgens Autohändler. Ich treffe da Handwerker. Ich treffe Kaffeemaschinen.
Bewusst oder sind die auch zufällig da?
Also es gibt, kann man sagen, so Stammtische tatsächlich, wo da treffe ich immer die gleichen Leute. Es gibt so aber auch Zufallsbegegnungen. Aber es ist halt, ich finde das immer, das gehört halt, also im Handwerk gehört der Vertrieb auch dazu, ne? Und es ist für mich ist das immer so ein Thema, das nutze ich halt, da bist du halt morgens, irgendwie triffst du immer jemanden, der sagt, hey Mensch, bei uns die Enthärtungsanlage, da sollte mal eine Wartung gemacht werden, kannst du nicht mal jemanden schicken. Ja klar, mach mal, ne? So.
Okay.
Das vergisst man manchmal.
Das heißt aber auch, wenn du es schaffst, draußen zu sitzen und später in die Firma zu kommen, dass bei dir die Firma so organisiert ist, dass sie läuft, auch wenn du nicht da bist. Und das ist ja im Unternehmertum total wichtig, dass es funktioniert, obwohl man nicht da ist.
Das ist unheimlich wichtig. Das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, im Handwerk oft unterschätzt oder verschätzt wird. Also ich, wie gesagt, das greife ich wieder zurück, vierte Generation, mein Opa, ne, der hat immer gesagt, du musst alles besser können als alle anderen. So bist du aufgewachsen und du musst deinen Meister machen, weil nur der Meister alles am besten kann. Und ich glaube, ja, so da, und das ist so ein bisschen die Denke, die ich auch immer wieder sehe, was mir auch immer mal im Weg steht. Ne? Also es passiert mir selber auch, dass ich dann immer denke, ja, warum machen die das jetzt nicht so und so? Und das könnte man doch so und so. Also das merke ich jedes Mal, wenn ich auf die Baustelle komme, dass ich immer eine Idee habe, wie es anders geht. Ne? Aber du musst halt da auch loslassen und musst halt die Jungs machen lassen, weil die machen es ja auch richtig. Die machen es halt anders als du. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein Thema bei uns im Handwerk, dass wir alle fachlich total top sind. Aber wir werden eigentlich nicht drauf ausgebildeten Unternehmen zu führen. Mal hart gesagt, trotz, ich will jetzt nicht die Meisterschule kritisieren, aber es war doch so, dass da, also damals, ich habe 2006 mal einen Meister gemacht, ne, es war damals doch so, dass da der Fokus aufs Fachliche, aufs Praktische, Schwarzrohr schweißen und biegen und Kupferrohr löten und so, das war halt damals wirklich, und das in einer bestimmten Zeit, ne, aber so dieses, Ich klar, Unternehmer sein ist nochmal eine Stufe drüber als selbstständig sein, das muss man auch so sehen, aber darauf wirst du eigentlich in der Handwerksausbildung nicht vorbereitet. Also das habe ich mir dann wirklich extern nochmal gesucht. Da habe ich dann deswegen auch der Weg in Großhandel, in Vertrieb, da habe ich meine kaufmännische Lehre gemacht, sage ich immer. Ne? Aber trotzdem, Menschenführung ist nochmal eine ganz andere Challenge Und auch einen Betrieb dahin zu kriegen, dass ohne dich läuft, glaub mir, das hat mich die letzten Jahre echt Energie gekostet. Das war nicht einfach.
Zu einem guten Zweck, aber.
Ja, und jetzt habe ich auch ein Team, wo ich sage, jetzt ist das auch so. Die haben jetzt zu mir gesagt, Micha, mach jetzt mal eine Woche Urlaub, wir wollen das mal allein machen.
Und wir möchten ja heute über Energiewende sprechen. Das heißt also, auch hier ist ja, wer lässt wen hier machen, wer bestimmt, wer zieht hinterher und so weiter. Energiewende, was löst dieses Wort in dir aus?
Im Moment, ehrlich gesagt, Frustration. So mein erste Gefühl, an das ich denke, wenn du mir die Frage stellst, das ist tatsächlich im Moment.
Warum?
Ist das, also, naja, sag mir mal, prinzipiell komme ich mir gerade vor, als würden wir versuchen, eine Suppe mit der Gabel zu essen. Ja, wir wissen alle, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wir wissen eigentlich zeigt uns die ganze Welt, wo wir hin sollen, wo wir hin müssen. Mal ganz weg von dem Thema Klima und CO2-Ausstoß und alles, geht es ja auch brutal um Abhängigkeiten, und es geht am Ende da auch um eine Wirtschaft, die funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Und trotzdem rennen wir mit Gewalt in die andere Richtung. Und also so ist zumindest das Gefühl, was bei mir ankommt. Ja. Und das frustriert mich.
Okay, warum rennen wir in die andere Richtung?
Naja, beispielsweise solche Geschichten, ich finde, ich muss dann vielleicht mal weiter ausholen. Wir haben in Deutschland so ein bisschen das Thema, ich habe manchmal das Gefühl, uns ist so diese Ingenieursdenke, sagen wir, das, was uns immer ausgemacht hat, Tüftler und gerade hier auch Baden-Württemberg war ja immer das Land der Tüfter und Erfinder und wir bezeichnen uns ja gerne als Denker und Dichter und Denker und Erfinder waren wir ja schon immer. Ich meine, wir haben das Auto erfunden, wir haben die Kaffeefiltertüten erfunden. Also ich weiß nicht, was alles und ich bin ja geboren in Sachsen, und Sachsen ist ja auch so ein Tüftlerland eigentlich. Ich sage immer, das Baden-Württemberg des Ostens so, ne? Die sind ja auch so. Mein Opa hat immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Also die haben sich, ich meine, die sind in einer Zeit aufgewachsen, wo es wirklich nichts gab, und die haben sich was gebaut. Und das ist irgendwie, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Bei uns in Deutschland wird nur noch drüber gesprochen, was alles nicht geht, warum die Energiewende nicht funktionieren kann, warum wir keine Solaranlagen weiter ausbauen können. Wir sprechen drüber, warum wir nicht noch mehr Windräder bauen können. Wir sprechen drüber, warum Batteriespeicher nicht funktionieren können, warum wir das Netz nicht stabilisieren können. Also es ist, weißt du, die Diskussion ist nicht mehr konstruktiv. Es geht nicht mehr darum, was können wir, wie können wir es lösen, sondern es geht nur noch darum, was können wir nicht, was geht nicht. Und so am liebsten back to the roots. Und klar, das ist so ein Umbruch, wie gesagt, die gute alte Zeit gibt's ja nicht. Und ich weiß ja nicht, ob jetzt jeder vergessen hat, was in Tschernobyl oder in Fukushima passiert ist, oder also auf was für ein Pulverfass wir mit Atomenergie sitzen. Und ich finde das spannend, dieselben Leute, wenn du jetzt gerade so mit diesen 60er-Generationen diskutierst, oder dieselben Leute, wo eigentlich die Eltern oder sie selber sogar noch auf die Straße gegangen sind und gegen, was weiß ich, Wackersdorf und wo da überall die Demos, das kenne ich ja nur als Kind noch aus dem Fernsehen irgendwie, was da los war, und Atomkraft, nein danke, und dieselben erzählen uns jetzt, ja, wir brauchen AKWs, damit wir unseren Strom stabil halten können. Und jeder ist gefühlt mittlerweile Experte geworden, was die Energieversorgung in Deutschland angeht. Ja.
Was ist denn deine Traumenergieversorgung?
Also ich glaube, die Traumenergieversorgung ist so ein Thema. Ich glaube, wir müssen uns mal in Deutschland getrauen, sagen wir, den Mut zu haben, das, was wir wissen, auch umzusetzen. Und da auch herzugehen und mal zu sagen, wir nutzen, also Gott sei Dank, das Batteriespeicherthema kommt jetzt, ja, das kommt schneller, als wir gucken können, aber die große Politik diskutiert über Gaskraftwerke, ja, so, und da sage ich einfach, das kann's ja nicht sein. Wir haben ja die Technik an der Hand, also meine Traumenergieversorgung ist schon so, ich stelle mir schon vor, dass wir viel mit erneuerbaren Energien machen. Ich glaube auch fest daran, dass wir das können, dass das machbar ist, ja, also der Ausbau oder der Einsatz erneuerbarer Energien, sagen wir mal, irgendwo auf 80-90% hochzubringen, glaube ich, ist keine Utopie mehr heute. Ja. Und die Technik steht uns ja zur Verfügung. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dieser Branche und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Photovoltaik, 2011, als diese PV-Branche so eingebrochen ist, wo es ja diese Delle gab, da habe ich in der Branche gearbeitet, da habe ich auch meinen Job verloren. Da habe ich damals gesagt, Leute, ich habe gesagt, die Zukunft, wir müssen uns um Speichertechniken kümmern. Wir müssen uns um die Kopplung von PV und Wärmepumpe kümmern. Ich sage, da liegt die Zukunft. Und es hat dann fast 10 Jahre gedauert, bis das Ganze jetzt mal wirklich so auf dem Markt ist und mal, es reicht gar nicht 10 Jahre, wir haben doch 2011 war das, ja, 10 Jahre jetzt, ja, wo man einfach sagen, bis das jetzt mal ankommt. Und eigentlich war es, der Durchbruch war die Energiekrise 2022, wo die Energiepreise uns um die Ohren geflogen sind und kein Mensch mehr gefragt hat, was er für eine Heizung haben will, sondern die Leute kamen und haben gesagt, ich möchte eine Wärmepumpe. Mhm. Ja, und jetzt, keine 4 Jahre später, stehen Politiker auf der Bühne vor dem Mikrofon und erklären uns, dass Wärmepumpen nicht funktionieren. Und da muss ich doch sagen, ich gehe doch auch nicht
hin. Ist das so? Ich habe das noch gar nicht mitgekriegt. Welche Politiker sagen das?
Ja, also bestes Beispiel ist Frau Reiche, die dann auf ihrem Podium sagt, Wärmepumpen sind ja für Neubau okay, aber im Altbau funktionieren die nicht. Also jetzt mal verkürzt dargestellt. Okay. Ja.
Wer sagt es noch?
Es kommt leider von, es kommt, also ich hatte das Glück, ich war in Berlin. Ich bin beim Bundesverband Wärmepumpe mit aktiv und habe mich auch letztes Jahr selber eingekauft in die Veranstaltung, sage ich mal, die Heat Connection oder wie heißt die vom Bundesverband, vom ZVSHK und vom
Heat Connection ist so ein geiler Begriff.
Ja, das ist eine, das nennt sich, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die Veranstaltung hieß. Tut mir leid, es ist gerade eine Lücke in meinem Kopf. Da hat sich Frau Reicher angekündigt. Ich habe gesagt, okay, auf nach Berlin. Ja, ich bin nach Berlin gefahren, habe da mir ein Ticket gekauft für die Veranstaltung. 2 Tage in Berlin, Bundesverband der Heizungsindustrie und der ZVSHK haben das gemeinsam veranstaltet zum 13. Mal. Immerhin ja, war natürlich, damals war die Diskussion natürlich noch sehr heiß um das ganze GEG. Frau Reich hat sich angekündigt und 2 Tage vorher abgesagt.
So, das passiert bei Politikern tatsächlich, also,
ja. Ja, es ist passiert überraschend oft und auffällig immer wieder bei Frau Reicher und immer wieder, wenn es um das Thema Wärmewende geht. Also kurz gesagt, ich bin dann im November nochmal nach Berlin gefahren, 13 oder Fachforum Wärmepumpe vom Bundesverband Wärmepumpe. Frau Reicher hat sich angekündigt, hat abgesagt, ist nicht aufgetaucht. Also zweimal hingefahren, zweimal abgesagt. Aber ich hatte dann halt die Möglichkeit, habe dann die Staatssekretäre und auch beispielsweise der Sepp Müller von der CDU, der als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, glaube ich, ist er, im Bundestag sitzt für die CDU. Und ja, ich meine, ich habe jetzt kein Amt im Fachverband. Ich darf mir da auch getrauen, mir den Mund zu verbrennen. Und ich habe dann halt auch mal gefragt, ich habe gesagt, also da steht der Staatssekretär von der Frau Reiche vor uns und sagt, ja, ihr müsst da Geduld haben. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie, wie lange wir uns die Geduld leisten können? Also das Thema wurde, also müssen wir mal zurückspulen, der Wahlkampf der CDU hat zum großen Teil auf dem Heizungsgesetz oder auf dem Gebäudeenergiegesetz fundiert. Und die Aussage, wir schaffen es ab, mit dem sind sie halt auf Deutsch gesagt in Wahlkampf gezogen. Und seitdem steht halt auch ein Großteil der Bevölkerung da und sagt, okay, was mache ich denn jetzt mit meiner Heizung? Was mache ich richtig, was mache ich falsch? Es gibt seitdem keine Klarheit mehr. Und das, wenn dann Politiker vorne auf der Bühne sagen, also man muss sich vorstellen, vor 2 Jahren war beim Bundesverband Wärmepumpe noch Jens Spahn da und hat dort erzählt, wie er seiner Mutter noch eine Ölheizung einbauen lassen hat. Und er steht beim Fachverband Bundesverband Wärmepumpe, es tut mir leid, also dann bleib doch lieber weg, wenn du nichts, ne? Also meine, informiert, würde ich sagen. Ja, meine Mutter sagt immer, wenn du nichts Positives sagen kannst, sei ruhig. Ne? So, aber nee, aber es ist so, wie kann ich mich da einfach so eine ganze Branche gegen mich aufbringen? Das verstehe ich nicht. Und da hängt ja auch eine deutsche Industrie dran. Also wir reden hier über 400.000 Arbeitsplätze, über die wir sprechen in Summe, ja, die an der Wärmepumpe hängen. Und wir haben den Fehler schon mal gemacht in der Photovoltaik, haben die Photovoltaik damals von heute auf morgen die Förderung gekürzt, ohne Übergangsphase, ohne klaren Plan. Und das müssen wir mal ganz klar sagen. Das war halt tatsächlich für mich ein Vorteil vom GEG, auch mit den, oder gerade von der Novellierung von Robert Habeck von 2024, dass es einfach eine Übergangsphase gibt, dass es klar geregelt ist, bis wann sind welche Maßnahmen zu treffen. Die Gemeinden waren im Boot. Klar, man kann jetzt drüber sprechen, ob der Artikel, ich habe den jetzt nicht im Kopf, der eine geht von A bis H, ob der jetzt so viele Unterartikel braucht, ob man das nicht vereinfachen kann. Mit Sicherheit gibt es ja Diskussionsbedarf und Verbesserungsbedarf. Das ist nichts perfekt. Aber dieses, jetzt müssen wir das anders machen, weil, weiß nicht, die Grünen das gemacht haben oder was, das ist ja auch so ein totaler Käse.
Das stört mich ja grundsätzlich in der Politik, dass immer nur in Legislaturperioden gedacht wird.
Danke.
Andere Länder, ne, sind, die denken 100 Jahre voraus, wo wollen wir in 100 Jahren sein, was ich einen echt krassen Horizont finde. Und wir denken halt in Legislaturperioden und da kommt vielleicht auch das zustande, was du gerade sagst, ne? Weil es eben die gemacht haben, müssen wir jetzt dagegen laufen, weil wir waren ja auch sonst immer dagegen und deswegen müssen wir jetzt alles wieder umdrehen. Und ich weiß noch, Christian Čačić war bei mir in Staffel 1 und er hat gesagt, vielen Dank, seitdem über die Politik, auch über, wie heißt denn, Wärmepumpen gesprochen wurde, muss ich meinen Kunden das nicht mehr erklären. Ne? Also da ist viel abgenommen worden. Und es, aber ich spüre diese Unsicherheit auch, was du meinst. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Das ist jetzt schon einige Sätze zurück, aber du hast gesagt, wir lassen Wissen liegen. Welches Wissen liegt brach und wird nicht angenommen oder aufgenommen?
Vieles. Also,
mach's mal konkret, ja, bitte.
Also ganz konkret, die Novellierung zum die Novelle die Überarbeitung zum Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt auf neu heißt, ja, kam raus. Wir hatten, die Verbände haben die 4 Tage auf dem Tisch liegen gehabt. 4 Tage Reaktionszeit für die Verbände, für den Bundesverband Wärmepumpe, für den ZVSHK, um auf diese Novelle zu reagieren, um da Fachwissen einzubringen, ja, oder das Fachwissen einzubringen. Dann muss man immer sagen, dann gibt es ja seit, also wie gesagt, Ich höre das jetzt seit 20 Jahren, vielleicht bin ich auch in einer Bubble irgendwie gefangen, aber die Wissenschaft spricht ja da eine eindeutige Sprache und Wissenschaft ist kein Lobbyismus. Also Wissenschaft ist ja, also für mich was Fundiertes und die Leute wissen, was sie tun und da gibt's ja auch immer eine These und eine Gegenthese. Da wird ja nie einfach irgendwas rausgeschmissen, ohne dass jemand das widerlegt oder jemand prüft oder wie auch immer. Und da gibt's ja, ich meine, es gibt die Klimaforschung seit Jahrzehnten, die uns eigentlich immer wieder zeigt, hey, selbst die NASA hat jetzt wieder hat so eine Grafik, wo es sagt, es wird einfach immer wärmer, wir müssen und ich meine, ob jetzt ist ja die Frage, ist das menschengemacht, ist das nicht menschengemacht, da kannst du glaube ich jetzt eine ethische Diskussion vom Stamm brechen, die wir nicht widerlegen können, aber Fakt ist ja eins, es wird immer wärmer, das Klima wandelt sich und es ist auch Fakt, dass, sagen wir mal, CO2-Ausstoß, ein menschengemachter CO2-Ausstoß einen Einfluss darauf hat. Also kann ich doch als Menschheit, als wir, als Nutzer der Erde, sag ich mal, auch irgendwo das tun, was uns möglich ist, um das zu reduzieren. Und wir sind eine Industrienation, wir leben ja auf einem sehr hohen Niveau, uns geht's ja gut. Es geht ja niemandem schlecht bei uns. Also
in Deutschland, meinst du?
In Deutschland.
Da gibt es auch ein paar Menschen, denen es schlecht geht, aber ich würde auch sagen, ja, die zu den Nationen gehören wir, denen es tendenziell gut geht.
Mhm. Ja, und wenn man diese Studien anguckt, die einfach auch sagen, dass weltweit die Armut einfach so wahnsinnig zurückgegangen ist, also die gar nicht mehr so tatsächlich nicht mehr so da ist, wie das in den 80er beispielsweise war. Ja. Also so, aber ich will gar nicht für alle sprechen. Ich sag mal, für uns in Deutschland geht's gut. So, das kann ich einschätzen, das kann ich als Handwerker überschauen, sage ich mal. Ja, das ist für mich ein annehmbarer Rahmen. Und es gibt keinen Grund zu meckern. Aber jetzt haben wir doch die Möglichkeiten, auch was zu tun. Und ich verstehe nicht. Also Dänemark verbietet Ölheizung. Norwegen, der größte Gasexporteur Europas, verbietet Gasheizung. Da sind wirklich Verbote da und die gab es in Deutschland nie. Es gab nie Verbote. Es wird da immer nur drüber diskutiert, dass es Verbote gegeben hätte oder wie auch immer. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Thema bei uns im Handwerk. Die Wärmepumpe erfordert natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit. Wir müssen unser System umstellen und ich muss dann Christian ein bisschen widersprechen. Ich kenne ihn ja auch. Ich habe jetzt auf der HeroCon ja wieder mit ihm gesprochen.
Christian Čačić, meinst du?
Ja. Mhm. Und Er sagt immer, ja, und in Berlin, in die großen Städte, es gibt für alles eine Lösung. Also wir bauen wirklich tatsächlich mehr Wärmepumpen gerade in Mehrfamilienhäuser ein. Aber es ist natürlich eins, ich muss, und ich sehe das so, die Politik hat zwar das Thema Wärmepumpe angerissen, aber ich muss es den Leuten erklären, weil es ist eine riesen Verunsicherung da. Es wird unheimlich viel darüber diskutiert und es wird halt auch von Politikern, ich sage, wie gesagt, wenn Politiker rüberbringen, das funktioniert nicht, dann muss ich irgendwie sagen, mit welchem Recht, woher nimmt ihr das Fachwissen? Und da hört doch bitte mal auf uns. Also dieses Fachwissen ist ja bei uns da. Wir wissen es ja. Die Industrie weiß es, die Wissenschaft weiß es und jeder, der sich näher damit, ich sag mal, so ein übergreifender Satz dazu ist eigentlich, die Wärmepumpe ist das Beste, was die Physik uns im Moment zu bieten hat.
Mhm. Ja. Was würde sich verändern, wenn Politik auf euch als Fachverband und andere Fachverbände hören würde, sich das wirklich genau anhören würde, abwägen würde und die würden eine klare Kante rausbringen, sagen, so fahren wir jetzt und alles andere ist nicht mehr gewünscht, nicht erlaubt, was auch immer. Was wäre das aus deiner Sicht?
Das ist schwierig. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen anecken bei dem Thema, weil ich glaube, wenn ich das jetzt auch, ist unser Fachverband vertritt ja alle Heizungsbauer oder alle SHK-Handwerker in Deutschland und ich glaube, es gibt da noch eine gewisse Trägheit oder auch einen Widerstand zu dem Thema, weil ich erlebe es ja oft draußen beim Kunde, dass einfach wirklich der Kollege vorbeikommt und sagt, ja, Wärmepumpe, das funktioniert ja nicht, macht er halt wieder eine Gasheizung rein. Ne? Und da gibt es auch ein Weiterentwicklungsbedarf in unserem Handwerk. Ja, mhm. Das heißt, da müssen wir uns auch weiterentwickeln und auch Schulen lernen, wissen, wie gehe ich mit dem Thema Wärmepumpe um und auch die Scheu ablegen davor, zu sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert hervorragend. Ich sehe das jeden Tag. Politik, Entschuldigung, darauf nochmal zurückzukommen, wenn die Politik darauf reagiert, was wir als Fachverband fordern, also ich kann es jetzt nur mal für mich runterbrechen, wie gesagt, ich bin nicht der Fachverband, aber ich sage halt, mit dem GIG hatten wir ein gutes Handwerkszeug, wo wir einen Übergang hatten bis 2028. Wir wissen, bis 2028 gibt es die Förderung, ab 2029 gibt es weniger, ab 2030, glaube ich, gibt es gar, oder 2035 gibt es gar nichts mehr. Also es gibt dann klare Übergangsfristen und das ist eigentlich genau das Thema, was du vorhin angeschnitten hast. Ich sage, bitte über Dekaden hinweg denken und nicht über Legislaturen. Das ist genau das, habe ich heute Morgen in einem Kommentar beim Bundeswirtschaftsministerium auf der Instagram-Seite wieder geschrieben. Ich sage, wir brauchen Politik, die über Dekaden denkt und nicht über Legislaturen. Ja, und das wäre, wenn ich jetzt an dieser Stelle sitzen würde und müsste da eine Entscheidung treffen, dann wäre es halt einfach so, dass ich sagen würde, wir müssen das Ganze langfristig auslegen und das ist ja das, was seit Jahrzehnten mittlerweile leider passiert in der Energiewende. Ich meine, wir reden über Photovoltaik von 2011, ne? Also es passiert seit Jahrzehnten, dass wir eine Salamitaktik haben und einfach dieser Masterplan fehlt. Ja, also als Unternehmer würdest du so nicht überleben können. Du brauchst ja für dein Unternehmen auch einen Plan. Du weißt, wenn ich den Umsatz erreichen will, dann muss ich Leute einstellen. Wenn ich Leute einstelle, muss ich ein Auto kaufen. Wenn ich ein Auto kaufe, muss ich die Raten berücksichtigen. Damit
das ist ein atmendes System, ja.
Genau. Ne? Und dann, wenn ich mehr Umsatz machen will, muss ich mehr Marketing machen. Dann brauche ich mehr Vertrieb. Wenn ich so viel Vertriebsanfragen kriege, brauche ich einen Vertriebler. Also du hast ja so dieses 4D-Modell eigentlich so als Unternehmer. Und das fehlt einfach bei der Energiewende und das fehlt seit Jahrzehnten, dass man wirklich mal auf die Wissenschaft auch hört, sich mit denen mal an den Tisch setzt. Und dann kann man natürlich auch wieder, dann kamen natürlich jetzt die Grünen, haben da ein sehr euphorisches Ziel gesetzt von 500.000 Wärmepumpen im Jahr. Und dann sage ich, Leute, wir haben eine Kapazität von 600.000 Heizungen im Jahr im ganzen Handwerk. Wir haben jetzt mal in der Spitze haben wir 1 Million jetzt geschafft. Da hat aber, da ist der Badmarkt zusammengebrochen. Also unser Handwerk, wir bauen ja auch Bäder, wir machen ja mehr, ja. Und das muss man natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen. Und da muss man sich zusammensetzen und halt wirklich mal, sag mal, in Masterplan Energie.
Ja. Jetzt, ich muss noch mal in was anderes reinhaken. Ein Fachverband vertritt ja die Meinung des Faches. Und trotzdem seid ihr euch intern noch uneinig, was ja wiederum auch nach außen sich ja zeigt. Ne? Also wenn nicht alle in die gleiche Richtung rennen, fachlich, dann scheint die Überzeugung dessen ja nicht da zu sein. Glaubst du, dass daher die Unsicherheit kommt von Seiten Politik oder Strategie, dass man deswegen sagt, also wenn ihr euch nicht einig seid, ihr nicht alle in die gleiche Richtung lauft, warum sollten wir uns darauf verlassen?
Ja, das kann gut sein. Es fehlt halt auch, also bei allen Statements, die ich jetzt hier gelesen und gehört habe vom Fachverband auf Politikebene, also jetzt mal, ich möchte da Baden-Württemberg tatsächlich ausklammern, weil unser Hauptgeschäftsführer hat da eine ziemlich klare Ansage gemacht, fand ich auch gut, gefällt mir, weil es ist halt das, was auf Bundesebene einfach so ein bisschen fehlt, wo ich dann sage, wir haben, es fehlt das klare Bekenntnis zur Wärmepumpe, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 46 Jahre alt, ich sehe mich jetzt nicht als unbedingt als jung an, ja, aber die Leute, die da unterwegs sind, sind halt alle deutlich älter. Und ich merke das halt auch bei den älteren Kollegen, also ich habe einen Betrieb übernommen, der 30 Jahre am Markt war. Ich habe dann mal in die Einkaufshistorie zurückgeguckt und da hat vor 2022 keiner eine Wärmepumpe verbaut oder verkauft, wo wir eigentlich schon seit 2014, ich habe mich komplett auf das Thema spezialisiert, ich habe gesagt, wir machen Pelletheizung, wir machen Wärmepumpe, wir machen Solarthermie, das, was wir können und PV machen wir über unsere Partner dann zusammen. Wir haben so ein Netzwerk aufgebaut und also ich lebe ja davon, dass wir Wärmepumpen verkaufen, um Gottes Willen. Ich finde es auch, kann auch damit leben, wenn wir wenig Wettbewerb haben, also ist jetzt auch nicht so, aber das, was passiert gerade im Handwerk oder gerade bei uns im Handwerk ist, die Leute, die noch Öl- und Gasheizungen verkaufen, die werden weniger, aber es ist halt manchmal auch so ein bisschen das Thema, weil auch, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, weil halt unser Handwerk auch ein Altersproblem hat. Das haben wir überall im Handwerk, ja. So, die Gesellschaft wird älter.
Ist es ein gesellschaftliches Problem?
Ja.
Ist es ein Problem oder ist es einfach nur ein Fakt?
Es ist ein Fakt, es ist kein Problem. Das Problem, was damit einhergeht, ist halt, dass man dann sagt, naja, komm, jetzt habe ich die letzten 30 Jahre so rumgekriegt, dann kriege ich die nächsten 5 auch noch so rum. Oder jetzt habe ich die letzten 25 Jahre so hingekriegt. Ja, so, also das ist so ein bisschen manchmal so das Gefühl, wie gesagt, also aber ich erlebe das halt auch mit jungen Leuten, die dann draußen sagen, junge Meister, die dann sagen, ja, aber die Wärmepumpe, das geht ja nicht, das funktioniert ja nicht. Im Altbau kannst du es ja komplett vergessen. Dann denke ich, was meinst du eigentlich, was wir den ganzen Tag machen? Mhm. Also ich habe ja nicht nur Neubauten. Ja? Mhm.
Was du gerade gesagt hast, finde ich total spannend, dass du sagst, ne, auch dieses, okay, ich bringe noch die 5 Jahre zu Ende oder die 10 Jahre, bis mein Betrieb dann übergeben ist oder schließt, was auch immer. Die meisten schließen ja sehr, sehr viele inzwischen. Und das würde ja bedeuten, und das finde ich spannend, was du dann direkt im Anschluss gesagt hast. Das würde ja bedeuten, dass wenn wir in diesen Mangel reinkommen an Handwerksbetrieben, weil einfach viele geschlossen haben, keine Nachfolge bekommen, gekriegt haben, nicht hingekriegt haben, dass wir dann durch so eine Not heraus, aber ja auch wiederum viele junge Betriebsinhabende nachkommen, die aber dann dem Thema offen übergestellt sind. Jetzt hast du aber auch gerade gesagt, na jetzt höre ich auch so Jungmeister, die so sagen, oh, geht nicht im Altbau. Also was ist das Problem mit dieser Energiewende im SHK-Handwerk und warum sprecht ihr nicht aus einem Ton?
Ich glaube, die Jungmeister, die der Meinung sind, dass das nicht funktioniert, sind tatsächlich die wenigeren. Aber ich hatte es, also kurze Anekdote, ich habe einen neuen Mitarbeiter im Januar angefangen und er hat dann irgendwann zu mir gesagt, Micha, also bevor ich bei dir gearbeitet habe, habe ich ja wirklich gedacht, dass mit der Wärmepumpe, das funktioniert nicht. Und der baut jetzt Wärmepumpen bei mir, ist total fasziniert und auch überzeugt davon. Also die leben das dann auch. Ne? Aber es ist, man muss halt an das Thema ran. Und es ging mir ja selber so. Es ging mir selber so. Ich komme aus der Solarthermie, aus der Pelletbranche. Ich habe im Elektrogroßhandel angefangen, mich mit Wärmepumpen zu beschäftigen, 2010, 2011. Damals hieß es auch, ja, Wärmepumpen mit Heizkörpern funktionieren nicht. Das war zu der Zeit auch richtig. Aber die Entwicklung hat sich so wahnsinnig weiterentwickelt, dass das heute problemlos funktioniert. Die Effizienz ist brutal gestiegen. Die Technik ist einfach viel reifer geworden. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ob in 10 Jahren die Wärmepumpe jetzt das Maß der Dinge ist oder ob wir irgendwas Neues gefunden haben. Aber im Moment ist das, was auf dem Markt verfügbar ist, ist das die vernünftigste Technologie, um einfach uns in der Energiewende ein ganzes Stück weiterzubringen und uns einen ganzen Teil unabhängig zu machen. Ja?
Mhm. Und bleib direkt da, pass auf. Was würde passieren, wenn wir jetzt wirklich mehr Wärmepumpen, wirklich, also wirklich massiv mehr Wärmepumpen hätten? Was würde mit dieser Energiewende passieren?
Ich kann jetzt ganz, ganz einfach mal auf diese Quelle, die hinten dran hängt, ist ja der Strom, ja, um das es dann letztendlich geht. Und wenn wir 18 Millionen Heizungen, die jetzt aktuell noch mit Öl und Gas laufen, also knapp 74% der Häuser in Deutschland werden aktuell immer noch mit Öl und Gas beheizt. 4,4% aktuell sind Wärmepumpen am Markt. 4% sind Biomasseheizung, Pellet- und Holzheizung und glaube 14 oder 15% Fernwärme. Ja? Das heißt also der Großteil wird immer noch mit Öl und Gas beheizen. Wenn wir jetzt sagen, wir beheizen, nehmen wir mal einfach die Theorie her und sagen, wir beheizen alle Gebäude mit Wärmepumpen, was ja nicht passieren wird, aber mal theoretisch gesagt, ne, dann bräuchten wir circa ein Drittel mehr Strom.
Ah, guck. Mhm.
Ja, und das ist einfach eine realistische Größe, das kriegt man hin, das ist machbar, das ist handelbar. Ja, wenn aber jetzt komme ich wieder auf die Politik zurück, wenn aber die Politik ihre Ziele im Strom einfach kürzt und sagt, wir brauchen weniger Strom in Zukunft, dann stelle ich mir die Frage wieder, auf wen habt ihr gehört? Mhm. Also nicht auf die Studien, die liegen ja auf dem Tisch. Ich meine, sorry, ich habe die auch nicht selber geschrieben. Ich habe mir da auch bloß durchgelesen, habe mir das reingelesen und habe mich damit auseinandergesetzt. So, jetzt andersrum, wenn wir das Thema Wasserstoff hernehmen und sagen, wir betreiben alle Gasheizungen mit Wasserstoff dann irgendwann, dann brauchen wir einfach erstmal die fünffache Menge an Strom, nur um den Wasserstoff herzustellen.
Wahnsinn, ja.
Damit wir den hinterher ineffizient, auf Deutsch gesagt, in Heizungen verbrennen nochmal. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Und das ist halt nur das habe ich mit Leuten. Also ich habe da wirklich das Glück gehabt, dass ich mit vielen netten, auch älteren Herrschaften da in Verbindung gekommen sind, die noch viel länger in der Branche oder in denen sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben als ich. Und jetzt war zum Beispiel der Professor Giese aus München, der hat Blockheizkraftwerke damals gebaut. Der hat schon gesagt, wir brauchen dezentrale Stromnetze. Das ist unheimlich wichtig für die Energiewende, dass unsere Stromnetze dezentraler werden. Ja, und es ist auch schon lang klar, dass wir sagen, das, was effizienter wird, vermeintlich, dass das zum Großteil einfach elektrifiziert wird. Ja, also dass wir mehr Strom brauchen am Ende, weil wir ändern ja erstmal nichts an der Gebäudesubstanz. Die bleibt ja gleich. Das heißt, der Energieverbrauch der Gebäude reduziert sich ja erstmal nicht, weil die Heizung, das ist ja ganz oft so, wir sind ganz oft mit Kunden im Kontakt, die machen sich dann, sagen dann auch, sollen wir nicht erstmal isolieren? Und dann sage ich, ihr könnt schon erst isolieren, aber ihr müsst halt, die Heizung bleibt halt trotzdem 30 Jahre alt. Ja, also du musst die Entscheidung ja trotzdem treffen. Und dann ist halt die Frage, gebe ich jetzt das Geld in eine Wärmedämmung aus oder stecke ich das Geld in eine Heizung, weil du kannst es einfach nicht zweimal ausgeben. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass das Thema gefördert wird einfach, ja, weil einfach, es ist gar nicht das Problem, weil dann immer so die Stimmen kommen, ja, die Wärmepumpe funktioniert nur mit einer Förderung. Ich glaube das nicht, die würde auch funktionieren ohne eine Förderung, ja, weil wir ja genau das haben, was wir seit 20 Jahren prognostizieren, die Öl- und Gaspreise werden steigen und die Ausschläge mit den Preisexplosionen werden ja immer kürzer. Früher waren das mal 10 Jahre, jetzt sind das 4 Jahre oder 2 Jahre noch, ja, wo wir irgendwelche globalen Krisen haben, wo uns die Gas- oder Ölpreise um die Ohren fliegen. Und ich glaube, dass die Wärmepumpe auch ohne Förderung funktionieren kann, aber wir brauchen eine Übergangsphase dazu. Und das Problem ist aber der Sanierungsstau, den wir in Deutschland haben. Weil die Gebäude sind einfach.
Besser wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
Nein, das ist genau das Thema. Ja. So, wir können jetzt auch nicht alle Gebäude neu bauen. Deswegen, wie gesagt, die Wärmepumpe wird nicht das Allheilmittel und wird auch nicht die Universallösung sein. Es muss da auch noch irgendwie einen Plan B geben. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Städte und Gemeinden sich damit auseinandersetzen und eine Wärmeplanung machen. Ja? Mhm. So, und das ist, es ist eine Aufgabe für alle. Ja?
Schöne Überleitung, denn, also heben wir das Ganze nochmal auf eine andere Ebene, also noch eine Mal darüber. Wir sind in Deutschland sehr ambitioniert darin, wir haben Ideen, wir haben die handwerkliche Fachleistung auch dabei, wie man so eine Klimawende auch natürlich nicht nur in der Reaktion, sondern wirklich im Agieren ja auch begleitet, betreut. Jetzt sind wir in Deutschland ja ein im verhältnismäßig eher kleineres Land. Was können wir ausrichten im Vergleich auf das Große, während andere Länder immer noch auf Atomkraft setzen oder da vielleicht auch gar nicht so aufgeschlossen sind, vielleicht auch gar nicht so die Technik, das fachliche Wissen haben? Wie siehst du das?
Ich glaube, das wird auch stark überbewertet, die Länder, die auf Atomkraft setzen. Also nehmen wir ein Beispiel her. Wir haben ja vorhin gerade über die Hitze gesprochen, über unsere Außentemperaturen. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert, dass es so schön warm ist. Mhm. Frankreich fährt gerade seine Atomkraftwerke runter, weil die mit der Hitze nicht umgehen können. So, die Flüsse werden zu warm, die haben nicht mehr, die haben die Kühlleistung nicht mehr. Ja. Das Wasser fehlt, also Trinkwasser wird unser nächstes Problem werden. Das wird das neue Öl. Da reden wir nicht drüber, das sind wir uns nicht bewusst. Also ein Riesenthema, wir wohnen hier 20 Minuten vom Bodensee weg, wenn ich da hinkomme und sehe, wie viel Wasser da oder wie wenig Wasser da drin ist, dann kriegst du wirklich Angst, weil das ist jetzt wirklich Jahre in Folge. Und ich habe immer gesagt, ja, wir hier am Bodensee und Alpen in der Nähe, bei uns regnet es immer, wir haben immer Wasser, wir kriegen das Problem nicht. Weil jetzt in Brandenburg sieht das ganz anders aus. Ja? Ich meine, da wird's ein wirtschaftliches Thema, weil da auch die Industrie dran hängt. Ne? Und also deswegen, ich glaube, das Atomkraftthema, ich weiß es nicht, ob wir noch einen Investor finden, der jetzt sagt, juhu, ich investiere in Atomkraft ohne Subventionen. Ja, weil wenn wir das Spiel spielen, müssen wir es in alle Richtungen spielen. Dann
ich mache nochmal die Frage auf, was können wir anrichten im Verhältnis auf der ganzen Welt? Also wir als Deutschland, als ein bisschen kleineres Land, okay, Frankreich, Atomkraft, was ist mit den anderen Ländern?
Also wir sind, muss ich in eine andere Richtung beantworten, das Thema, weil wir sind flächenmäßig ein kleines Land, gebe ich dir recht. Wir sind aber die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Da wollte ich hinaus,
ja. Ja, und ich habe das jetzt schon ein paar Mal sehr überspitzt dargestellt, wenn mir immer jemand erklärt, dass das nicht geht, dann sage ich ja, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt kriegt das nicht hin. Also Spanien schafft das, Dänemark schafft das. Wenn wir uns überlegen, die Top 5 in Europa sind Schweden, Finnland, Dänemark, Estland und Norwegen. Die setzen Wärmepumpen ein. Das sind die Top, das werden die meisten Wärmepumpen in Europa verkauft. Ja? Ich habe natürlich in Frankreich, in Spanien und in Italien ganz andere klimatische Bedingungen. Ich muss dort nicht so wahnsinnig heizen, sage ich jetzt mal. Ja? Die haben andere Ansprüche und da ist das Thema auch viel einfacher. Wenn ich sehe, wie in Italien eine Gasheizung auf dem Balkon hängt und kein Schornstein dran ist, ja, da wird es in Deutschland mit 3600 Normen im Hochbau untergehen. Ja?
Gesteinigt.
Da wird das halt, genau, das ist auch so, wird mir Berufsverbot, ja, also so, ja, aber ich glaube, das sind die Sachen, wo ich sage, pragmatischer angehen an das Thema aber wir haben halt hohe Strompreise, das darf man nicht vergessen, das ist die riesen Challenge eigentlich bei diesem ganzen Thema, die Strompreise in den Griff zu kriegen, weil das ist der Unterschied zu den norwegischen oder zu diesen nordischen Ländern, die Wärmepumpen einsetzen, da kostet der Strom deutlich weniger. Ja, und ich glaube dann, deswegen sage ich, das kann auch ohne Förderung funktionieren, aber wir müssen halt die Rahmenbedingungen dann auch so schaffen, dass es funktionieren kann. Ja. Und also da gibt es viel zu tun, da gibt es, glaube ich, mehr zu tun, als ein Heizungsgesetz zu schaffen.
Mhm. Krasses Thema und sehr groß, es gibt noch viel zu tun, glaube ich, dabei. Es gibt viele, die noch überzeugt werden müssen, das hast du mehrfach dargestellt, auf verschiedenen Ebenen. Ich würde dir gerne die Abschlussfrage stellen und beziehe es gerne wirklich darauf, was du dir wünschst. Sie heißt eigentlich, ich wünsche mir für das Handwerk das, aber du kannst dir gerne auch für die Energiewende etwas wünschen.
Also ich wünsche mir, fürs Handwerk wünsche ich mir, dass wir wirklich die Aufmerksamkeit kriegen, die wir verdient haben. Deswegen freue ich mich, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Und das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, die du da machst, muss ich auch mal an dem Punkt zeigen. Und für die Energiewende wünsche ich mir einfach, dass wir den Mut haben, auch mal neue Wege zu gehen und auch mal eine unbequeme Entscheidung zu treffen.
Cool. Danke, Michael. Es waren tolle Einblicke, also rundum auch verknüpft miteinander, so sehr gut dargestellt auf jemanden, der jetzt fachfremd ist wie mich. auch nur Konsument von Heizung und Strom ist, ne? Aber tatsächlich kriege ich da Ankerpunkte hin durch andere Gesprächsgäste, die ich schon hatte. Und ich hoffe sehr, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr da auch was von mitnehmen konntet. Und dieser Podcast ist ja für euch. Das heißt also, wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich total über eine Bewertung. Schreibt gerne einen Kommentar. Die sind immer noch leer, wie bei den meisten Podcasts. Wir wünschen uns Kommentare, dass wir darauf antworten können. Teilt die Folge gerne. Und wer mit Michael Kontakt aufnehmen möchte, ihr findet alles in den Shownotes. Und ja, Michael, an dich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du so offen bist und Kante gezeigt hast. Das ist auch nicht also selbstverständlich. Und drücke uns allen die Daumen, dass wir viele Dinge verändern können mit Kante und trotzdem einem langen Ziel hinten raus.
Ja, vielen Dank, Katrin, dass ich hier sein durfte. Kante gehört dazu. Also ich glaube, das brauchen wir auch und das müssen wir uns auch mehr trauen.
Mhm. Ja. Vielen Dank und dann sage ich bis bald. Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.